In unserem Text aus 1. Mose 29, da lese ich von Vers 31 bis 35. Doch weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben, denn sie sagte, der Herr hat meine Not bemerkt, jetzt wird mein Mann mich lieben. Schon bald wurde sie wieder schwanger. Und sie bekam einen zweiten Sohn. Sie nannte ihn Simeon, denn sie sagte, der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde und hat mir auch noch diesen Sohn geschenkt. Wieder wurde Lea schwanger und bekam einen weiteren Sohn. Und sie sagte, ganz sicher wird mein Mann mir jetzt seine Zuneigung schenken, denn ich habe ihm doch drei Söhne geboren. Daher nannte sie ihn Levi. Danach wurde sie ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, nun will ich den Herrn preisen. Daher nannte sie ihn Juda. Danach bekam sie eine Zeit lang keine Kinder mehr. Gestern, am Samstag, wurde der neu gewählte Präsident in Südafrika eingesetzt. Und für viele bedeutet das so ein bisschen, ach ja, vielleicht wird es besser, aber wie kann er eine Partei, die 9 Jahre lang eigentlich nur Korruption, zum Tagesgeschäft gemacht hat, wie kann diese Partei sich ändern? Kriegt ihr das hin oder geht es einfach nur so weiter? Und viele machen sich Gedanken über die Zukunft von dem Land. Und ich denke, das ist ja nicht nur in Südafrika so, dass man sich Gedanken macht, wie das in der Zukunft weitergeht. Heute hatten wir ja Europawahl. Ich hoffe, ihr habt alle euch irgendwie gemeldet und gesagt, doch, ich wähle. Aber auch hier habe ich das Gefühl, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Da sind bestimmte Bewegungen, die vielleicht das hinbekommen, dass Europa, so wie wir es heute kennen, nicht mehr das so sein wird. Also ich kann verstehen, wenn wir uns nie wirklich zu Hause fühlen. Ich kann verstehen, wenn wir frustriert sind, wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, wenn wir uns über dies oder das aufregen und über so manchen Politiker. Ich lebe in einer Welt, die mir regelmäßig nicht das gibt, was ich eigentlich erhoffe, was ich mir wünsche. Und selbst die schönen Momente, die ich habe, die gehen irgendwie so schnell vorbei. Was ich das schon mal gemerkt habe, die Zeit, die geht besonders schnell, wenn man im Urlaub ist. Und wenn es gerade nicht so gut geht, wenn die Finanzen nicht stimmen, dann zieht sich das alles so in die Länge, das hört nie auf. Ich möchte heute mit euch zwei Menschen nachgehen, die hier in unserem Text erwähnt sind, die auch eine Sehnsucht haben und sie versuchen, sie zu stillen, sie scheitern und sie fangen aber an, das zu bekommen, was sie wirklich brauchen. Als allererstes geht es in unserem Text natürlich um Jakob. Jakob ist ja die Linie, wo Abraham hatte ja verheißen bekommen von Gott, dass die nachfolgenden Generationen von ihm, da wird immer einer oder eine dabei sein, die den Glauben an Gott weiterreichen wird, bis am Ende dieser Linie der Friedensfürst kommen wird. Jesus Christus, er ist der Retter. Und wir haben auch vorher dann mitbekommen, ein paar Kapitel vorher, dass der Sohn vom Abraham, also der Isaak, der war nun gar nicht darüber einverstanden, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll. Er hat also eigene Pläne gehabt, hat versucht, die durchzuziehen und er hat sich also gegen Gottes Absicht gestellt. Und das ist sozusagen der Start einer Familientragödie. Und diese Geschichte zieht sich über Jahrzehnte hin. Mit List bekommt ja Jakob den Segen seines voreingenommenen Vaters. Und jetzt hat er den wütenden Bruder im Nacken. Er droht ihn umzubringen. Er hat Angst davor und er flieht. Er flieht zu seiner Verwandtschaft, die Verwandtschaft seiner Mutter, Rebekka, nach Haran. Also ungefähr 1000 Kilometer entfernt. Und er kommt da an. Enttäuscht, ein Loch in seiner Seele. Er hat das Bedürfnis nach Liebe und Bestätigung und so kommt er dort an. dieser Onkel von ihm, der hat ganz schnell mitbekommen, was er an Jakob hat. 4 Wochen hat er ihn beobachtet, hat gemerkt, der Jakob, der hat es echt drauf. Der kennt sich gut aus mit Zahlen, der kann gut organisieren. Den möchte ich anstellen. Und das ist auch ganz interessant, wie der Laban das anstellt. Ne? Er sagt, hey, ja, was sind denn deine Gehaltsvorstellungen? Das ist immer gut, die Karten erstmal bei sich so zu behalten. Ne? Was denkt der andere denn? Da kann ich ja immer noch was rausgeben, was ich so denke. Und wer so die Geschichte kennt, der Laban, der ist ja vorher schon mal erwähnt worden. Und zwar, er ist ja Bruder ja von der Rebekka. Rebekka wurde dem Isaak verkauft. Und den Brautpreis, den hat zumindest der Laban zu einem großen Teil sich eingesäckelt. Und das ist interessant, er ist ja ihr Bruder und er hat es irgendwie hingekriegt, das Geld für seine Schwester oder zumindest einen großen Teil von diesem Geld abzuzapfen. Also wir merken, also Laban, der hat irgendwie so eine Hand dafür, irgendwie, sag mal, das Beste rauszuholen für sich selbst. Naja, der Jakob, der war nicht ganz so schlau, der hat deswegen nicht so gut eingeschätzt, seinen Onkel. Und er erklärt, dass er für die Rahel 7 Jahre arbeitet. Nun, es scheint so, dass vielleicht das ist ungefähr 4-mal so viel, was normal üblich war. Also dieser Brautpreis, der war extrem hoch und das zeigt ja, wie desperat Jakob war. Er wollte eines, und das ist die Rahel. Er sagt sich, wenn ich die habe, dann ist alles okay. Dann hat mein Leben Bedeutung, etwas wird endlich funktionieren, ich bin da nicht mehr verlassen. Er hat diese innere Sehnsucht nach Anerkennung. Und er wünscht und er erwartet, dass wenn er sie hat, dann hat er es. Und deswegen verhandelt er jetzt nicht den Brautpreis. Und was ist Labans Antwort? Ich weiß nicht, wie ihr sie verstanden habt. Es wurde vorgelesen. Er sagt, es ist besser, wenn du sie hast, als irgendjemand anders. Ganz klar, Jakob hat gehört, ja, du kriegst sie. Aber das ist nicht, was Laban gesagt hat. Es geht mir ja auch öfters so, wenn ich unbedingt etwas haben möchte, dann höre ich auch gerne ein Ja. Aber das war vielleicht gar nicht wirklich ausgesprochen worden. Der Betrüger Jakob hat in seinem Onkel den Meister gefunden. 7 Jahre verfliegen ganz schnell und dann heißt es hier, jetzt will ich mit ihr schlafen. Seine Sehnsucht ist groß, er würde irgendetwas tun. Heute gibt es ja einen ganzen Wirtschaftsbereich, der von dieser Art von Sehnsucht profitiert. Und dann können wir uns das so vorstellen, es gab keine Spotlights damals, es gab keine große hellen Lampen, die irgendwie alles ausgeleuchtet hätten. Und er bemerkt nicht, dass die Rahel ausgetauscht wird mit der Lea. Jakob geht mit Rahel im Sinn ins Bett und er wacht auf mit Lea. Er hat sich irgendwie etwas anderes erhofft von dieser Nacht. Endlich würde er glücklich sein. Doch kurze Zeit später merkt er, es ist alles anders. Anders, als er sich das vorgestellt hat. Seine Sehnsucht wurde doch nicht gestillt. Vielleicht an diesem Punkt mal einhaken und sagen, okay, wie sieht es eigentlich bei mir, bei dir aus? Von welchen Dingen erwartest du eigentlich dein Glück? Was soll deine Sehnsucht stillen? Vielleicht von dem richtigen Schulabschluss, von dem richtigen Beruf, der das nötige Geld zahlt und der auch noch gleichzeitig ja, Freude macht, Spaß macht, einfach gut ist. Oder vielleicht sagst du, wenn ich in einem etwas größeren Haus wohnen würde oder wenn meine Kinder irgendwie anders wären, wenn ich ein Investment hätte, das die Zukunft absichert, den richtigen Partner, der mir jeden Tag vergewissert, du bist geliebt, du bist wertvoll. Oder vielleicht ist es irgendwie eine unersetzliche Person zu sein, in deiner Firma, im Betrieb oder vielleicht auch hier in der Gemeinde. Ohne diese Person geht es nicht. Für welche Dinge setzt du dich ein, damit du das Gefühl hast, dass dein Leben nicht umsonst ist? C.S. Lewis, das ist ein irischer Philosoph, auch Christ, er schreibt dazu, Die meisten Menschen, die bereits tief in ihr Herz geblickt haben, wissen, dass all das, wonach sie sich sehnen, etwas ist, was in der Welt nicht zu bekommen ist. Es gibt ganz verschiedene Dinge, die alles Mögliche versprechen, aber sie halten es nicht. Die Sehnsucht in uns erwacht, wenn wir uns verlieben oder wenn wir von einem fernen Land träumen oder etwas Neues anpacken, was uns fasziniert. Das sind alles Sehnsüchte, die keine Ehe, kein Reisen, keine neue Fähigkeit jemals erfüllen können. Und ich meine die bestmöglichsten. In dem ersten Moment der Sehnsucht greifen wir nach etwas, was in der Realität verblasst. Ich denke, jeder weiß, wovon ich rede. So sagt er das in dem Buch Pardon, ich bin Christ. Wie gehst du mit dieser Behauptung um, dass nichts in dieser Welt deine eigentliche Sehnsucht stillen kann? Ich denke, wir alle, also zumindest denke ich, es gibt da vier Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere. Zum einen sage ich, okay, diese Behauptung stimmt nicht. Also wenn meine Umstände, wenn die Dinge um mich herum anders wären, dann könnte ich meine Sehnsucht erfüllen. Ich denke, die Werbung, die macht sicher, dass wir das immer wieder glauben. Wenn ich ein besseres Auto habe, wenn ich die Dinge, die nicht so gut sind, irgendwie austausche mit den Dingen, die doch besser sind, dann wird es funktionieren. Also ich suche die bessere Arbeitsstelle, vielleicht einen anderen Partner, was immer es ist. Ich bin immer auf der Suche nach etwas, was außerhalb von mir ist, das dann am Ende meine Sehnsucht stillen wird. Die andere Möglichkeit ist, dass man nicht, die Dinge, die außerhalb von mir sind, die Verantwortung zuschiebt, sondern man sieht die Verantwortung bei sich selber. Das heißt, man macht sich selber Vorwürfe. Ich bin so auf den Mund gefallen, ich kann nicht so gut mich verkaufen und deswegen schneide ich immer schlechter ab. Macht sich Vorwürfe, wenn ich doch irgendwie einen anderen Charakter hätte, anders gewickelt wäre. Ja, dann, oder vielleicht geht man so weit und sagt, ja, wenn ich doch nur in einem anderen Körper stecken würde. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man die Hoffnung aufgegeben hat. Die Hoffnung auf Menschen, Hoffnung allgemein auf das Leben. Das sind die Menschen, wo wir sagen würden, okay, das ist ganz klar ein Zyniker. Der hat immer so Bemerkungen, wo man merkt, der hat die Hoffnung längst aufgegeben. Und ganz bestimmt hochintelligente Menschen, aber sie haben immer irgendwie einen Witz parat, der so richtig beißt. Innerlich ist man resigniert, hat aufgegeben. Man kann nicht mehr wirklich vertrauen, niemanden und erst recht keinen Politiker. Und dann gibt es noch eine andere Alternative, denke ich. C.S. Lewis wieder, ich zitiere ihn, er sagt es so, wenn in uns ein Verlangen lebt, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, so geht es doch daraus hervor, dass der Mensch für eine jenseitige Welt erschaffen ist. Wenn ich also weiß, dass ich diese Sehnsucht hier nicht stillen kann, kann es sein, dass ich geschaffen bin von Gott mit dieser Sehnsucht? Ich denke, das ist so. Unsere Sehnsucht wird hier auf dieser Erde nicht gestillt werden können. Egal, welche Traumreise du planst, du wirst zurückkommen und von der nächsten Traumreise träumen. Und das ist so, weil wir so geschaffen sind. Und Gott möchte, dass wir hellhörig werden und sagen, Gott, was fehlt uns? Und Gott möchte, dass wir bei ihm anklopfen. Ich bin der Überzeugung, dass nur Gott uns das geben kann, was wir wirklich brauchen, wonach wir uns sehen. Jakob ist abends ins Bett gegangen mit dem, von dem er sein ganzes Glück erwartet hat. Aber am Morgen merkt er, es ist leer. Und Jakob ist ja natürlich sehr enttäuscht. Er ist richtig wütend. Er bemerkt, Laban hat ihn reingelegt. Wir können natürlich an dieser Stelle nur spekulieren, wie er das hinbekommen hat, seine Töchter so zu spielen, zu manipulieren. Also ich sehe in Laban schon jemanden, der da sehr geschickt vorgeht. Und klar, ich denke, es ist Betrug. Was hat er zu seiner Verteidigung zu sagen? Jetzt kommt er da mit einer, ja, das ist Sitte bei uns hier. Natürlich wird erstmal die Ältere vergeben und dann kann die Jüngere heiraten. Aber Das macht irgendwie keinen Sinn. Jakob hat 7 Jahre dort gelebt, er weiß genau, was da läuft und nicht läuft. Außerdem hat er ja auch die Absicht gehabt, die Jüngere zu heiraten. Das wusste ja jeder. Da hätten ihm bestimmt die Leute gesagt, du, da ist aber noch ein kleines Problem, du musst aber das beachten. Also ich bin sicher, das ist einfach nur eine blöde Entschuldigung, die der Laban hier hat. Ganz klar ist hier Unrecht geschehen. Und so können wir doch eigentlich überrascht sein, dass Jakob das einfach so hinnimmt, nicht? Also Laban sagt ihm, hey, arbeite nochmal 7 Jahre und dann ja und dann alles okay. Und Jakob macht das. Das ist doch schon interessant. Also wenn wir die Bibelübersetzung da anschauen, dann ist da eine Betonung im Text. Und zwar, ich übersetze es mal so, an unserem Ort, also in Klammern nicht an dem Ort, wo du herkommst, Jakob, Klammer zu, da ist es so, da ist es eben nicht üblich, dass der Jüngere das bekommt, was eigentlich dem Älteren zusteht. Und natürlich erinnert das Jakob genau an das, was er getan hat mit seinem älteren Bruder. Er hat gemerkt, ja, warte mal, ich habe ja so gehandelt. Ich habe meinen älteren Bruder reingelegt und ich bin der Schuldige. Und was Laban jetzt mit ihm macht, das hat er seinem Bruder angetan. Und jetzt sieht er sich selbst in diesen Laban. Und was er da sieht, das gefällt ihm nur überhaupt nicht. Es ist wie ein Schmerz, eine Wunde. Und er sagt, so möchte ich nicht sein. Ja, und er bekommt jetzt auch die Gelegenheit, sich zu ändern. Und in dem Sinne bekommt, oder sag ich mal, fängt Jakob an, das zu bekommen, was er braucht. Es ist dieser Schmerz, der ihn zum Umdenken auffordert. Und ganz bestimmt ist es nur ein erster Schritt von ganz vielen, die folgen. Und das können wir dann auch weiter verfolgen, wenn wir den Text, die Geschichte mit Jakob verfolgen. Die Frage ist, hast du einen Laban in deinem Leben, jemanden, der dich spielen kann, wo du denkst, okay, ja, ich habe das so ein bisschen verstanden, was er mit mir macht. Ich bereite mich darauf vor und du kriegst es einfach nicht hin, weil diese Person ein Meister ist in der Manipulation. Immer, immer irgendwie kriegt diese Person das, was sie eigentlich haben möchte und man ist regelrecht machtlos. Die Frage ist, ob du dich dagegen wehren möchtest. Ganz bestimmt, denke ich, ist es wichtig, dass man bei solchen Menschen das mal durchschaut, was die da alles machen und wie sie das machen. Und es ist auch ganz bestimmt wichtig, dass man auch Grenzen setzt und sagt, hoppla, hallo, nicht immer mit mir oder man versucht da erstmal ein bisschen Abstand zu halten. Aber wenn wir meinen, dass wir den anderen ändern müssen, so jemanden wie in den Laban, dann denke ich, das ist zu hoch gegriffen. Das müssen wir schon Gott überlassen. Das können wir in der Regel auch nicht. Wir können die andere Person nicht ändern. Und wenn wir diese Geschichte verfolgen, dann sehen wir ja auch, wie Jakob dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vor Laban flieht. Und auch das ist fast schiefgegangen. Viel wichtiger ist also die Frage, was möchte Gott bei dir durch so eine Person wie Laban machen? Was hat Gott vor mit dir? Wo möchte Gott dich da ändern? Was musst du lernen, dadurch, dass so eine Person wie Laban in deinem Leben ist? Klar, Laban hat den Jakob finanziell reingelegt, aber Laban hatte ja nicht nur den Jakob im Sinn, sondern er hatte noch mehr. Und zwar wollte er die Lea loswerden. Und das ist die zweite Person, die wir uns jetzt kurz noch anschauen wollen. Wie geht sie denn damit um, mit der Sehnsucht, die in ihrem Herzen ist? In Labans Augen war die Lea ja eigentlich eine Verbindlichkeit. Wenn sie nicht heiratet, dann muss er für sie bezahlen. Und deswegen, weil er der Überzeugung war, dass kein Mann sie nehmen wird, es sei denn, man trickst diesen Mann, war das seine Idee, so werde ich die los. In dieser Übersetzung heißt es, dass sie glanzlose Augen hat. Man kann auch sagen, schwache Augen. Einige Kommentatoren meinen, naja, sie hatte Augen, die so ein bisschen mehr aus dem Gesicht guckten oder schief waren, also sie schielte oder ja, blaue Augen, weil das scheinbar im Orient da nicht ganz so beliebt war. Wir wissen es nicht genau, aber im Gegensatz zu Lea wird deutlich, was gemeint ist. Zu Rahel. Rahel hat Ja, eine kurvenreiche, attraktive Figur. Sie war bildhübsch. Und Lea war eben alles andere als das. So, alle bewunderten die Rahel, alle sprachen über sie. Sie war das Topmodel. Und die Stufen zum Erfolg, die waren schon irgendwie schon gelegt, alleine schon von ihrer Figur. Lea dagegen lebte im Schatten ihrer jüngeren Schwester. Sie war das hässliche Entchen, ja, und Rahel, ihre Schwester, der hübsche Schwan. Sie wird ständig übersehen, ihre Meinung wird nicht gefragt. All das, weil sie nicht so aussieht, wie sie vielleicht aussehen sollte. Sie wird nicht für voll genommen. Sie ist in den Augen anderer nur eine halbe Frau. Und ihr Vater hat das ausgenutzt. Jetzt ist sie verheiratet auf so eine erniedrigende Weise. Und das mit einem Mann, der schon immer nur Augen hatte für ihre Schwester. Sie wäre doch viel besser unverheiratet geblieben. Aber jetzt muss sie jeden Tag in das Gesicht ihrer Schwester schauen. Und täglich soll sie dann noch dankbar sein für einen Mann, der ohnehin nur Augen hat für ihre Schwester. Wer möchte mit Lea tauschen? Wie Jakob hat auch sie eine innere Leere, ein Loch, eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Bedeutung. Wie geht sie damit um? Wir lesen da, dass Gott sie beschenkt hat, gesegnet hat, weil Lea weniger geliebt wurde. Deswegen schenkte der Herr ihr Kinder. Das erste Kind nennt sie Ruben. Und der Name heißt so viel wie "Ich werde gesehen". Und klar, sie drückt damit ihre Hoffnung aus. Ich werde gesehen. Ich möchte endlich gesehen werden. Guck, ich habe einen Sohn, einen Nachkomme. Jetzt bin ich jemand. Sie denkt, sie hat irgendwas ganz Großartiges geleistet. Das Problem ist nur, dass offensichtlich niemand anderes das so sieht. Die erhoffte Reaktion bleibt aus. Ihre Leistung wird offenbar als etwas ganz Normales und Selbstverständliches gesehen. Und deswegen ist sie angetrieben, sich nochmal unter Beweis zu stellen. Sie bekommt einen zweiten Sohn, sie nennt ihn Simeon. Das heißt so viel wie "Ich werde erhört" oder gehört. Wieder zeigt der Name des Kindes ihre Hoffnung aus. Jetzt ist es soweit. Ihre Meinung soll doch mal eine Bedeutung haben. Aber es klappt wieder nicht. Sie bekommt ein weiteres Kind, Levi, und sie drückt mit diesem Namen die Hoffnung aus, nun endlich die Liebe von ihrem Mann zu bekommen. Ihre Rolle als erfolgreiche Mutter soll ihren Wert definieren. Ihr Mann soll ihre tiefsten Sehnsüchte erfüllen, aber das klappt ja eigentlich selbst bei den besten Umständen nicht. Jakob und Lea haben vieles gemeinsam. Jeder sucht nach Erfüllung an Plätzen, die zwar alles versprechen, aber es nie halten können. So, wie kommt Lea da raus? Beim vierten Sohn von Lea ist irgendwie alles anders. Sie nennt ihn Juda. Und Juda heißt so viel wie "Nun will ich den Herrn preisen". Nun heißt so viel wie "jetzt" oder "diesmal". Diesmal mache ich es anders. Diesmal preise ich den Herrn. Vorher habe ich meine Bedeutung von der Meinungen von Menschen mir was sagen lassen, bekommen. Jetzt schaue ich auf Gott. Jetzt höre ich, was er zu sagen hat. Sie, könnte man sagen, singt ein neues Lied. Diesmal schaue ich nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Nicht mein Aussehen und nicht meine Leistungen bestimmen, ob ich okay bin oder nicht. Gott ist es, der meinen Wert bestimmt. Er übersieht mich nicht. Er überhört mich nicht. Und was er über mich denkt, das ist wirklich, was zählt. Und das ist doch eigentlich, was wir alle brauchen. Jemand, der mich ganz und gar kennt, alles von mir kennt und der sich dann nicht irgendwie vor Schreck abwendet, sondern der mich annimmt, der mich umarmt, der zu mir steht und der sagt: Ich habe dich lieb. Gott gibt mir, was ich am nötigsten habe und was kein Mensch und keine Sachen, die wir hier so uns aneignen können, geben kann. Und am Ende, und das ist das, was noch oben drauf kommt, wartet eine erneuerte Welt mit geheilten Beziehungen und mit erfüllter Liebe auf uns. Lea wendet sich an Gott und sie fängt an, ihr Leben zurückzubekommen. Ganz bestimmt, Lea hat nicht alles gleich richtig gemacht, wenn wir das verfolgen in dem Text. Aber sie hat angefangen, ihre Sehnsüchte Gott zu geben. Und Gott hat angefangen, sie zu segnen. So kommt Gott eben nicht nur mit Jakob zu seinem Ziel, sondern auch mit einer Lea. Und das ist irgendwie, sag ich mal, die Spezialität von Gott. Er ist allmächtig. Er kann so etwas machen. Er kann, sag ich mal, ein Leben total verändern. Es ist dieser vierte Sohn Juda, über den die Linie des verheißenen Nachkommens gehen wird. Der Nachkomme, der einmal alle Schuld und allen Schmerz beenden wird, Jesus Christus. Lea wird ein Vorbild, wie Gott einmal die Welt retten wird. Gott sieht Lea, eine Frau, die niemand liebte. Die Frau, die von allen abgelehnt wurde. Und er selbst, Gott selbst, gibt alles, um gerade für sie da zu sein, um sie heil zu machen. Und das erinnert mich an eine Bibelstelle aus Jesaja 53. Ich habe die mal so ein bisschen zusammengestaucht. Da heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Doch wegen seiner Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unseren Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Und vielleicht kann man es so ausdrücken, unsere Schuld hat uns entstellt. Und deswegen sehen wir im übertragenen Sinne so aus wie eine Lea. Aber Jesus ist gekommen. Er wurde an unserer Stelle verachtet und entstellt, wie Jesaja es hier gesagt hat. Er hat ein Leben gelebt, wie wir es hätten leben sollen. Und er übernimmt die Konsequenzen von einem Leben, was nicht so ist, wie es sein sollte. Jeder, der das in Anspruch nimmt, was Jesus getan hat, der mag zwar noch aussehen wie Lea, aber Gott, für Gott sieht er aus wie eine Rahel. Und damit möchte ich abschließen. Es ist Gottes Meinung. Es ist ja seine Meinung über dich, über mich. Das ist die einzige Meinung, die wirklich zählt. Amen.